Um aber gleich mal mit dem Schlimmsten zu beginnen, rezensiere ich erstmal ein Buch, das ich nicht gelesen habe.
Das ist immer sehr gut. Aber zumindest Inhaltsverzeichnis, oder? Das ist ja auch so ein Klassiker. Inhaltsverzeichnis und dann...
Ich rezensiere das Buch anhand des Inhaltsverzeichnisses.
Perfekt.
Blindflug.
Ein Weinpodcast aus den Untiefen schwarzer Gläser.
Hallo Flo.
Hallo Felix.
Ich bin gestresst und schlecht vorbereitet.
Oh, ich bin auch gestresst und schlecht vorbereitet. Das wird super.
Super. Vielleicht wird die Folge dadurch besser. Ich weiß es nicht.
Das kann sein.
Kurz mal Hygiene. Jan Dehmer möchte gerne in Bayreuth Wein trinken aus schwarzen Gläsern. Möchte gerne eine Blindfluggruppe gründen, wenn ihr dazu Lust habt. Und ihr wohnt in Bayreuth oder in Franken, da irgendwo die Ecke. Und möchtet gerne mit Jan in Kontakt treten, dann macht ihr das am besten auf Insta. @JanDehmer, Dehmer mit H. Oder ihr hinterlasst einen Kommentar unter dieser Folge bei mir auf dem Blog. Ich gebe dann die E-Mail-Adresse, mit der ihr kommentiert habt, die ihr ins Kommentarfeld eingegeben habt, an Jan weiter. Vielleicht schaffen wir es ja.
Das wäre schön.
Ja, ich war gerade eben im Planeten.
Ja.
Schnell mal ein bisschen kurz Buchführung für unseren Chardonnay Award, was schon angekommen ist und so weiter. Und war auch verabredet mit einem Hörer. Und der in der Stadt war und mit dem ich schon ein paar Mal gemailt hatte und so. Und dann kam ich hin und dann saßen da so zwei Leute und die lächelten mich beide so an. Und da dachte ich, oh, welcher ist das denn jetzt? Also die saßen an verschiedenen Tischen. Und dann sagte einer, aha, und gab sich zu erkennen. Und dann stellte sich aber heraus, der andere war auch Hörer. Er stand, saß da einfach so. Und dann stellte ich heraus, die sind auch noch beide aus Frankfurt.
Na, witzig.
Und die sind auch noch beide auf der WhatsApp-Liste dieser Frankfurter Blindfluggruppe, die aber, glaube ich, bis heute nicht getagt hat, obwohl da 14 Leute sich eingefunden haben.
Frankfurt, was ist da los?
Keine Ahnung, was in Frankfurt los ist. Auf jeden Fall waren die unglücklich, dass die noch nie getagt hat. Diese Blindfluggruppen sind sehr unterschiedlich erfolgreich. Die Aachener haben mich, glaube ich, angeschrieben oder ich habe jemanden neulich getroffen, die sich immer noch vom ersten Tag an, die schaffen es wirklich, obwohl sie alle viel zu tun haben, einmal im Monat, sich zu treffen.
Voll super. Die Berliner Blindfluggruppe war, glaube ich, jetzt bei der Mythos Mosel oder so.
Die fahren schon zusammen in Urlaub.
Ja, die fahren schon zusammen in Urlaub.
Also. Die Zürcher sind, glaube ich, auch immer noch schwer dabei. Die Hamburger, glaube ich, auch noch. Die tagen, glaube ich, immer in einer Weinbank. Also es gibt da sehr unterschiedliche. Gut, wollen wir loswürfeln?
Würfeln mal.
Eine 5.
5. Eine 5. Oh, ja. Guck mal hier.
Eine 5.
Eine 3.
Oh. Ich nicht mal los. Wir trinken vom Herrenhof Lamprecht den Fourmint vom Sandstein 2022. Cheers.
Cheers.
Der Wein ist zu kalt. Ich habe viel eingeschenkt. Es wird, glaube ich, ein bisschen länger, weil wir müssen heute das Terroir zerstören. Und da hast du dann ein bisschen Zeit, dass du den ein bisschen wärmer schwenkst.
Ist ja warm.
Es wird heute wahrscheinlich ein bisschen enttäuschend, weil wir das Terroir anders vernichten, als man sich das vielleicht vorstellt. Hat auch ein bisschen damit zu tun, dass ich über Dinge rede, von denen ich keine Ahnung habe.
Das ist immer eine super Voraussetzung, finde ich.
Ich mag das im Ernst. Ich mag das, wenn ich über Dinge rede, von denen ich was verstehe, kommt viel häufiger Blödsinn raus. Ich kann nämlich direkt mal schnell kleine Fehlerkorrektur. Ich weiß gar nicht, ob das letzte, vorletzte, vorvorletzte Folge war. Aber ich behaupte, ein Hefeweizen hätte 500 Kalorien. Das ist Quatsch. Es hat nur 250 Kalorien. Ein Hefeweizen. Der Liter hat 500. Das ist so, weil da haben wir auch nur kurz drüber gesprochen. Mal schnell aus dem Ärmel geschüttelt.
Genau, weißt
du? Weil da kenne ich mich mit aus. Mhm. Mal schnell. Also die Kernaussage, und lass uns das bitte kurz noch machen, auch wenn das nichts mit Terroir zu tun hat, dass wir es einmal richtig stellen. Wein hat doppelt so viel Alkohol gemessen auf die Kalorien. Also ein Hefeweizen hat 250, ein Liter Hefeweizen hat 500 Kalorien und ein Liter Weißwein hat 600 Kalorien. Und wenn wir jetzt, das sind alles Ernährungswerte, logischerweise. Genau. Wenn wir jetzt 5 Volumenprozent Alkohol beim Hefeweizen verorten und 12 beim Wein und du trinkst einen Liter Wein, dann hast du 120 Milliliter Alkohol getrunken und 600 Kalorien zu dir genommen. Um die gleiche Menge Alkohol, 120 Milliliter, aus diesem 5%igen Hefeweizen zu holen, musst du 2,4 Liter trinken.
Ja.
Und diese 2,4 Liter haben dann bei 500 Kalorien pro Liter eben 1200 Kalorien, also genau doppelt so viel wie der Weißwein. Es war also alles richtig, nur diese dann mal schnell hingeschmissenen 500 für das Weizen sind 500 für den Liter, da hat das Gedächtnis dann gerade so ein bisschen gestreikt.
Und ich habe es einfach abgenickt.
Du hast es einfach abgenickt. Genau, wir reden ja über was, wo wir uns auskennen. Wir sind hier die Experten. Mhm. Zack.
Zum Glück sind unsere Hörer teilweise aufmerksam und können dann
uns... Zum Glück. Ja, vielen Dank für den Hinweis. Kam natürlich von einem Hörer. Sowas mache ich nie, wenn ich über Dinge rede, die ich nicht verstehe. Und ich muss dazu mal eine Anekdote aus dem Studium erzählen, die auch noch nichts mit Wein zu tun hat. Ich habe, glaube ich, schon mal erzählt, dass ich im Nebenfach Wissenschaftsgeschichte gehört habe. Und ich habe das gehört zusammen mit einem Schulfreund von mir, mit dem ich Abitur gemacht hatte. Hm. Und Christian Bayer. Christian hat eine Seminararbeit irgendwann gehalten. Da ging es um den Briefwechsel. Ich glaube, es war, weil das gerade neu kommentiert herausgegeben war oder was weiß ich was. Den Briefwechsel von Einstein und Bohr. Die Quantenphysiker haben sich unendlich viele Briefe geschrieben. Die sind auch mal im Gesamten rausgegeben worden und haben sich wahnsinnig gestritten. Aber insbesondere Einstein und Bohr haben sich gestritten. Einstein und Born auch. Aber Einstein und Bohr ist auch als separater Briefwechsel rausgegeben. Die haben sich 39 Jahre lang Briefe geschrieben. Der Fairness halber muss man vielleicht auch mal sagen, dass die immer an Herrn und Frau Bohr adressiert waren. Niels Bohrs Ehefrau war nämlich ein wichtiger Teil seiner Arbeit. Das wird leider immer unterschlagen. Diese ganzen Quantenphysiker haben sich immer wieder gestritten und heftig gestritten darüber, was das eigentlich bedeutet, was sie da machen, weil die makroskopische Interpretation so unwahrscheinlich erscheint. Sagen wir mal so, die wichtigsten, ich mache jetzt keine Quantenphysik-Vorlesung, um Himmels Willen, aber die wichtigsten Aspekte da sind der Welle-Teilchen-Dualismus und das Superpositionsprinzip und die Heisenbergsche Unschärferelation sind drei Dinge, wo im Prinzip unsere Vorstellung, dass Sachen immer genau festzustellen sind, nicht mehr hinkommen. Und da haben die sich fürchterlich gestritten, ob das überhaupt realistisch ist und haben dann auch immer Bilder gefunden aus der realen Welt, die zeigen sollten, wie absurd das alles ist. Das berühmteste ist Schrödingers Katze, die in dem Modell halt gleichzeitig tot und lebendig ist. Solange bis du nachguckst, dann ist sie entweder tot oder lebendig. Wenn du nachguckst und sie ist lebendig, heißt das, sie war vorher irgendwie schon mal tot und ist sozusagen spontan wieder auferstanden. Das ist alles sehr, sehr stark verkürzt. Entschuldigung. Und auch das Superpositionsprinzip, das im Prinzip sagt, dass ein System jeden möglichen Zustand gleichzeitig hat, obwohl sich die Zustände gegenseitig ausschließen. Solange bis du nachguckst, dann hat es einen diskreten. Ja. Das hat Einstein zu dem berühmten Satz verleitet, Gott würfelt nicht. Mhm. In einem Brief an Born und an Bohr. Ich glaube, den hat er wohl zweimal gebracht. Auf jeden Fall hat Christian damals die Arbeit über diese Briefwechsel verfasst, Seminararbeit. Und Christian hatte im Hauptfach Philosophie studiert. Und dann war es so, dass viele Leute sagten, dass dieser Einstein-Bohrsche Briefwechsel also hochgradig philosophisch sei. Und Einstein ist da, glaube ich, so ein bisschen wie Goethe. Er dachte, er sei eigentlich viel besserer Naturwissenschaftler als Dichter. So dachte Einstein auch, er wäre da jetzt schwer philosophisch unterwegs. Und da hat sich Christian dann hingestellt und gesagt, am Ende muss man einfach sagen, das ist Küchenphilosophie. Da merkt man einfach, da sind einfach elementare Prinzipien unserer Wissenschaft von jemandem übersehen worden, der diese Wissenschaft nie studiert hat und der dann da einfach so. Das ist natürlich schon krass, irgendwie, wenn so ein.
Kann man mal so raushauen.
Wenn so ein Fünftsemester dann mal irgendwie Einstein einen Küchenphilosophen nennt. Er hat extra, glaube ich, nicht Schmalspurphilosophie genannt. Und die anderen auch, die haben sich alle schon so, also Bourbon, Heisenberg und dann waren da noch Dirac und Schrödinger und so weiter. Da waren noch ein paar Leute dabei. Und ich sag mal so, von den 10 schlauesten Menschen, die im 20. Jahrhundert gelebt haben, waren wahrscheinlich 5 unter diesen Briefeschreibern. Ja. Und obendrein als Philosoph im Hauptfach hat er den physikalischen Teil dieser Briefe oftmals auch gar nicht verstanden. Es gibt ja Leute, die sagen, es hat überhaupt bisher noch niemand verstanden, was sie da gewesen sind. Die schlauesten Menschen der Welt. Aber er war sich halt mit diesem Philosophenkrams ziemlich sicher. Und für mich war das, also die anderen haben natürlich die Luft eingesogen, für mich war das irgendwie nicht so wild, weil ich hatte ja mit ihm Abi gemacht, er war immer schon einer der brillantesten Köpfe, die wir hatten. Und außerdem habe ich den Professor beobachtet, der war auch ein ziemlich bekannter Wissenschaftshistoriker und der Historiker. Und der hat geschmunzelt. Mhm. Aber also eher so nach dem Motto, er hat es gemerkt und nicht nach dem Motto, was ist das denn für ein verwegener junger Mann. Heute kann man das alles ganz entspannt sehen. Erstens, weil mein lieber Freund Christian heute, Professor Dr. Christian Bayer, ist Inhaber des Lehrstuhls für Philosophie mit Schwerpunkt Sprachphilosophie und Erkenntnistheorie an der Universität Göttingen im Olymp der Philosophen. Und den Ruf dahin erreicht dich ja nicht, weil du irgendwann mit 40 gemerkt hast, wie es geht, sondern du warst dann auch schon im fünften Semester brillant. Also der durfte das auch damals schon. Zweitens, kannst du heute googeln, gehst du Wikipedia-Eintrag über Gott würfelt nicht. Einsteins handwerkliche Fehler in seinem philosophischen Werk sind sozusagen Legende mittlerweile. Mhm. Ja, das war Küchenphilosophie, aber sowas von. Es gilt auch als widerlegt, interessanterweise. Das ist sein größter Verdienst, dass er mit diesem sturen Beharren dafür gesorgt hat, dass es wirklich Experimente gab, die verdeutlichen sollten, Gott würfelt. Das ist natürlich immer als Gag gemeint gewesen, aber es ist so, Gott würfelt. Das ist also, wenn Einsteins Hypothese war, Gott würfelt nicht, dann wissen wir heute doch, er würfelt. Er würfelt,
so wie wir.
So wie wir hier, genau. Und für mich war das ganz, ganz wichtig. Ich bin weder Einstein noch Christian Meyer, ja, aber ich habe halt einfach gesehen, man muss noch nicht mal eine Arbeit in jeder Hinsicht verstehen, um eventuell da, wo man eigene Expertise hat, diese mit einzubringen und auch mal, selbst wenn der andere Einstein ist, zu sagen, sorry, ich habe das gerade in der Uni gelernt. Ja, yeah. Das ist keine philosophische Definition von Eindeutigkeit oder was weiß ich was, Linearität. Yeah. Oder das war das große Problem, das die da in dem Sinne ja hatten. Ich nehme mir das zu Herzen. Yeah. Ich lese, gerade hier für den Podcast, lese ich immer wieder Arbeiten, die ich nur zur Hälfte verstehe.
Yeah.
Und kümmere mich nur um den Krams, den ich verstehe. Und da erlebst du manchmal schon schräge Sachen. Ich weiß nicht, ob wir beide das waren. Mit dieser Chemiearbeit, wo die mit dem Gaschromatographen Weine analysiert haben und gesagt haben, wir können jetzt irgendwie den Jahrgang am Geschmack erkennen etc. Yeah. Und ich habe damals gesagt, da sind hanebüchene Fehler drin, weil die einfach sich beim Thema Geschmack nicht schlau gemacht haben sozusagen. Ja. Und wir haben das dann definiert oder wir haben die Definition nochmal rausgesucht bei Hart und Spence und haben einfach mal gezeigt, bloß die Tatsache, dass da eine Chemikalien drin, das heißt ja nicht, dass man die geschmacklich erkennen kann.
Genau.
Man muss erst mal gucken, hat die überhaupt einen Geschmack?
Wie hoch die Dosierung
und so weiter. Hm. Und das wurde alles nicht gemacht. Und dann fühlen sich Leute natürlich schnell verletzt, wenn ich dann da hingehe. Es gab dann nämlich auch einen Kommentar von, er sagt, er sei Chemieprofessor, das kannst du ja immer nicht wissen, weil...
Kann jeder schreiben.
Ich bin immer wieder erstaunt, wie du dir als wissenschaftlicher Laie zutraust, zu bestimmen, was in der Chemie richtig und was falsch ist. In dieser Folge beschreibst du eine Arbeit über Gaschromatographie mit KI, die von Nature, dem bedeutendsten Verlag der Naturwissenschaften Communications Chemistry, nach Peer Review publiziert wurde, als Pseudowissenschaft beschimpfst. Die Reviewer fanden die Arbeit eigentlich gut, das finde ich sehr schade. Beste Grüße von Chris, einem Biochemieprofessor mit Weinwissen. Wenn ich solche Kommentare kriege, kriege ich immer erstmal Herzflattern, weil ihr wisst, ich habe das schon mal erzählt, ich halte mich ja für einen Scharlatan.
Genau, oh Gott.
Der nur noch nicht entlarvt ist.
Ja.
Genau. So. Und, aber auf der anderen Seite, wenn es um, sag mal, Recherchearbeit geht, bin ich natürlich ein bisschen selbstbewusster. Wir müssen jetzt nicht so tun, als würde ich jetzt bei jedem Kommentar zusammenzucken, aber bei sowas bin ich immer schon. Ich habe also schnell nochmal die ganze Folge gehört und ich habe kein einziges Wort über Chemie verloren. So, das war mir da auch wichtig. Ich habe dreimal das Wort Chemie in den Mund genommen, nämlich immer, wenn ich gesagt habe, ich habe von Chemie, keine Ahnung. Nee. Wir haben tatsächlich über diesen Teil...
Wir haben über den Geschmack vor allem geredet.
Genau. Und ich habe dann... Ich verstehe auch, dass man, wenn man schnell spricht wie wir, dass die Leute dann schnell mal was falsch verstehen und dann vielleicht so ein Gefühl aufkommt, da hätte jetzt diese Chemiearbeiter irgendwie als Nicht-Chemiker. Alles kein Thema. Ich habe Christian gesagt, ich entschuldige mich sofort, wenn du mir eine einzige Textstelle oder eine Minute zeigst, sozusagen in dem Podcast, wo ich das gemacht habe. Es war... am Ende nicht so, er hat sich dann auch nie wieder gemeldet, das war auch okay. Ich wollte nur damit sagen, dass ich jedes Mal, wenn ich mich mit solchen Arbeiten beschäftige, doppelt und dreifach sauber bin. Heute geht es um unendlich viele Arbeiten zum Terroir, die ich alle nicht verstanden habe. Also, kleiner Scherz, ich äußere mich über den Teil, den ich verstanden habe und es waren Sachen, die habe ich dann teilweise nicht mal mehr zu Ende gelesen, weil es klare... Ausflüge in Aspekten waren, die für mich nicht relevant waren und die ich dann auch vielleicht so...
Die lässt man dann links liegen. Ich verstehe das.
Genau.
Mir geht es teilweise auch so.
Ich will mich hier auch nicht in der Schuhe von Christian verstecken und jetzt so, die zitierten Werke sind alles keine Quantenphysik. Also man hätte dann auch mit viel... Und ich hatte vor allem Verstärkung von einem Hörer, da kommen wir auch gleich noch zu. Um aber gleich mal mit dem Schlimmsten zu beginnen, rezensiere ich erstmal ein Buch, das ich nicht gelesen habe.
Das ist immer sehr gut. Aber zumindest Inhaltsverzeichnis, oder? Das ist ja auch so ein Klassiker, Inhaltsverzeichnis und dann...
Ich rezensiere das Buch anhand des Inhaltsverzeichnisses.
Perfekt.
Obwohl, erst nochmal einen kleinen Schritt zurück, warum wir zu dem Buch gekommen sind. Vielleicht noch. Wir hatten diverse Eckpunkte besprochen, du und ich, hier im Podcast. Und dann die Frage, welche Version eines Weinbergs ist eigentlich Terroir, wenn ich den unterversorgt habe, ne? Die unterversorgte oder die gedüngte.
Ja.
Was ist ein Terroirwein, wenn ich feststelle, ich will... den Wein so haben, aber die Trauben liefern mir das und ich arbeite jetzt so ein bisschen, dass ich nicht alles extrahiere, was da ist oder dass ich besonders viel von dem extrahiere, von dem eigentlich nicht so viel da ist. Und
dann reiße ich einen Terroir-Wein raus und pflanze was anderes. Wie ist das
kann,
damit?
Genau.
Und
so? Kann ich Terroir herausarbeiten oder ist Terroir das, was man bekommt, wenn man nichts herausarbeitet? Ist das Herausarbeiten als menschliche Tätigkeit Teil des Terroirs? Ist ja eine gute Frage. Mhm. Es lief also in den Kommentaren zu einer dieser Folgen auch auf die Frage hinaus, was ist Terroir? Und dazu empfahl Norbert ein Buch. Also zum Thema Terroir kann ich nur wärmstens das gleichlautende Fachbuch von Hoppmann, Schaller und Stoll empfehlen. Dieser Kommentar kam, als ich gerade in Spanien war. Und deswegen konnte ich es nicht sofort bestellen. Es ist aber, glaube ich, auch besser, wenn ich das nicht lese, weil wir haben über dieses Klugscheißergehen gesprochen. Wenn ich das alles in mich aufnehme, dann glaube ich, würde die Qualität des Blindflugs fachlich vielleicht noch mal 2% drauflegen, aber stilistisch wäre das, glaube ich, für viele dann der Punkt, wo man sagt, oh nee, das ist
oh, nee. Jetzt,
doziert der Typ da über Weinbau. Oh, ne? Und deswegen würde ich es eh nicht lesen, aber ich habe mir dann tatsächlich das Inhaltsverzeichnis angeguckt und da ist fast alles drin, was Weinbau ausmacht. Wir haben in meinen Augen so ein kleines, wirklich kleines Problem, das es in einigen anderen Aspekten auch gibt, dass nämlich die Gesamtdisziplin und eine Teildisziplin mehr oder weniger den gleichen Namen haben. Man geht nach Geisenheim und studiert Weinbau, ja. Hat dann aber Vorlesungen in Weinbau, Kellertechnik und Marketing, Administration, genau. Finanzen und so weiter. Ja. Also Weinbau und Weinbau, nennen wir mal das eine Traubenbau sozusagen. Und da ist alles drin, was Weinbau im Sinne von Traubenbau ausmacht, außer Pflanzenschutz plus ein bisschen Kellertechnik. Ich würde mal sagen, der Buchtitel stammt vom Verleger. Ich kenne einen der Hauptautoren, Professor Stoll, und würde ihn immer Klartext Stoll nennen. Den rufst du an, wenn du jemanden brauchst, der mal aus einem Thema die Luft rauslässt.
Genau, der mal zwei Sätze sagt und dann...
Und dann hat sich mal so ein bisschen die ganze Blabla-Bubble irgendwie wieder beruhigt. Ich habe ihn angerufen bei der ersten Geschichte über Klimawandel für die Weinwirtschaft, weil es gibt immer so eine, da werden wir dann auch nach der Sommerpause mal endlich drüber reden. Ich traue mich ja immer nicht, ich will immer nicht, aber da machen wir es dann mal. Gibt diese nicht totzukriegende Meer, muss man sagen, vom Weinbau, der in die Höhe und nach Norden wandert und dann wird das alles in Schweden und Dänemark gemacht und auf 2000 Meter Höhe und so weiter und so weiter. Und Tatsache ist, dass es gibt noch keinen Flecken Erde, der zu heiß ist, um Weinbau zu betreiben. Du könntest es in der Mitte der Sahara machen. Du müsstest halt nur irgendwie Wasser hinkriegen und Schatten. Ja. Und dann ruft man mal Stoll an und dann kommen eigentlich die Sätze, die ich brauchte. Mhm. Erstens, lange bevor Weinbau irgendwo unmöglich wird, wird er unwirtschaftlich. Wir machen das ja nicht zum Spaß.
Das ist richtig.
Danke, Herr Stoll. Damit haben wir schon mal
eine Sache. Wir haben eigentlich schon mal einen Satz. Der
und die zweite Sache. Natürlich können wir jetzt darüber diskutieren, dass wir irgendwie in Dänemark Weinbau betreiben. Aber dann müssen Sie aus verschiedenen Gründen Piwis machen. Piwis sind nicht so hoch im Kurs. Und bevor Sie das wirtschaftlich darstellen können, müssen Sie erstmal die Wertschätzung für das Produkt, das wörtliche Zitat, die Wertschätzung für das Produkt wieder in den Gang kriegen. In den Gang kriegen wir da nicht gesagt. Aber solange wir über 2,70 Euro im Supermarkt sind, brauchen Sie in Dänemark keine Piwis anzupflanzen. Das lohnt sich nicht. Und damit hat er mir den großen Gefallen getan, dass wir quasi die Rechtfertigung hatten, überhaupt in der Weinwirtschaft so schwerpunktmäßig drüber zu sprechen, weil Weinbau im Klimawandel ist Wirtschaftlichkeit im Klimawandel, nichts anderes. Der ganze Rest ist eigentlich ziemlich Wumpe. Und er sagt ja, wir haben so viele Sachen hier in Geisenheim ausprobiert, die man alle in den Weinberg bringen kann, um den Klimawandel noch abzuführen. Das geht noch. Geht alles. Kostet nur alles Geld. Und deswegen bin ich mir ganz sicher, Herr Stoll hat sich den Titel Terroir nicht ausgedacht. Denn das Ganze ist ein Buch über Weinbau. Da drin ist fast alles, oder da ist alles drin, was vielleicht nicht unbedingt derjenige jetzt braucht, der nur mal nach Geisenheim geht, um was zu hören, damit er ein bisschen mehr Ahnung vom Weinbau hat. Das bedeutet, was nicht drin ist, ist vor allem Pflanzenschutz. Hm. Die gute fachliche Praxis im Weinberg bezüglich Pflanzenschutz und Co., das wird rausgenommen. Und dabei kommt am Ende so eine Schule raus fürs Terroir, die sagt, Terroir, das ist jetzt meine Formulierung, sind die permanenten und semipermanenten Wachstumsbedingungen ohne Wetter und Gegenmaßnahmen.
Ohne Wetter.
Und Gegenmaßnahmen. Das müssen wir jetzt kurz erklären. Okay. Das sind die permanenten und semipermanenten Wachstumsbedingungen für den Wein, nicht für die Rebe. Weil nämlich die Wahl der Rebe ist schon wieder Teil des Terroirs. Das wäre
richtig.
So, ja? Also ja. Wir haben permanente, das ist Höhe, Ausrichtung,
Boden.
Hangneigung, Boden, Wasserquellen, ja, nein und so weiter und so weiter. Und wir haben semipermanente, das ist die Erziehungsform, die kann man nämlich mitten im laufenden Ding ändern, ohne dass man rodet. Das ist ich sag mal, regelmäßig wiederkehrende Wetterphänomene, die, also nachdem du die Uhr stellen kannst, beispielsweise Winde. sowas wie der Mistral an der Rhone, genau, der ist Teil des Terroirs, obwohl er Wetter ist. Rebalter, das ändert sich 5-mal. Mhm. Ja, also du hast einen Jungfernertrag, das ist Nummer 1, dann ist das Ding 10 Jahre jung. Sind die Reben 10, gelten sie als jung, dann sind sie normal, in einer Abführung, 25 Jahre lang, dann 20 Jahre lang, dann sind sie 34, genau. Dann werden sie alt, ja, und so ab 70 würdest du dann irgendwann von uralt reden, naja, und dann sagen wir als 6 noch, ab 100 sagst du über 100 Jahre alt. So, das ändert sich 6 Mal in 100 Jahren, das ist ja semi-permanent, nee. Ne? Weißt du, was ich meine? Das Wetter nimmst du raus, und wenn du die Gegenmaßnahmen rausnimmst, dann bist du nämlich auch, da hast du kein Ertragsmanagement, kein Laubwandmanagement, kein Pflanzenschutz, weil das Ertragsmanagement richtet sich danach, wie die Blüte gelaufen ist. Ja. Die Blüte ist Wetter, das ist Wetter. Also klar machst du ein bisschen was schon im Winterschnitt klar, wie viel du haben willst, aber wie viel du kriegst, sagt dir letzten Endes das Wetter.
Ja.
Danach musst du eventuell grüne Lese oder nicht und. Das lässt du mal alles raus, das ist alles nicht Teil des Terroirs, sondern hast du so eine Art von Terroir, ist alles bis auf das, was jedes Jahr anders ist.
Ja.
Das ist ein bisschen einfach.
Ein bisschen lame. Ja,
ja, ist so. Lame. Ja. Das ist mir aufgefallen, vor allem in der Diskussion mit Matthias aus der Zürcher Blindfluggruppe. Und der hat was ganz Tolles gemacht. Der hat sich wirklich stundenlang durch Literatur gewühlt. Ganz nett. Und hat das alles mit mir geteilt. Mit Marker.
Danke, Matthias.
Ja, wirklich sehr nett. Und hat ein paar Dinge aufs Tablett gebracht. Und ein paar neue Aspekte aufgezeigt. Oder sagen wir mal, er hat dafür gesorgt, dass ich ein paar Aspekte nicht aus den Augen verliere und nicht hier großartig einen Podcast halte. Und dann kommt ein Kommentar und sagt, was ist denn damit? Und ich so,
gute Frage eigentlich.
Lass uns mal über Barolo reden ganz kurz. Das ist ein gutes Beispiel, auch wenn mir das erst vorgestern eingefallen ist, als ich Matthias ganze Sachen nochmal durchgelegt habe. Also Matthias, sorry, dass du das jetzt nicht per E-Mail als Reaktion bekommst, sondern hier im Podcast. Barolo, wissen wir, ganz traditionelles Gebiet, hohe Wiedererkennbarkeit und so weiter. Vor 30 Jahren gab es einen großen Streit. Es kamen die Barolo Boys, die wollten alles anders machen. Es kam zu den Barolo Wars, wie es so schön heißt. Es gibt, glaube ich, sogar einen Film, der so heißt.
Neues Holz.
Ne? Neues Holz, nicht neues Holz, kleine Fässer, große Fässer. Welche dieser Barolo, neue Schule, alte Schule, ist stehen geblieben? Es gibt beides mittlerweile. Mhm. Sie haben sich ein bisschen vertragen. Es gibt sogar Winzer, die machen beides, im gleichen Weingut. Welche davon sind denn Terroir? Die alten, der alte Stil oder der neue Stil?
Gute Frage.
Und das ist keine gute Frage. Das ist die falsche Frage. Das habe ich dann letzten Endes gemerkt, als Matthias kam und wir feststellten, das ist Stil und Typizität.
Ja.
Diese Begriffe sollte man nicht vergessen, wenn man über Terroir spricht. Ja, Zentraltal, also draußen spielt ein Kind Basketball, da müsst ihr jetzt durch, Leute. Fenster sind zu, aber das spielende Basketballkind, wenn ihr euch wundert, was das ist nicht Flo's Herz, das schneller schlägt, weil der Wein so geil ist.
Das
vielleicht gut. Auch, aber das hört ihr nicht.
Ihr könnt euch sonst Air Jordan Botman im Dunking vorstellen oder so. Oder wie ein 3-Punkte versenkt.
Oder die 5-jährige Nachbarstochter, die nervtötend lange in diesem Ballbalance. Also wir haben im Piemont, im Barolo-Gebiet, haben wir das Zentraltal und das Serra Lunga-Tal, das Zentraltal mit La Morra oder Barolo Sand.
Sand.
Serra Lunga ist fetter, da haben wir Kalk und verschiedene Gesteinsarten. Und man sagt den Wein aus dem Zentraltal, insbesondere den von La Morra, aber auch den aus Barolo, so eine gewisse duftige Blumigkeit und so eine gewisse Leichtigkeit nach. Ist das Terroir? Das ist eher Stil, weil auf die Bedingungen eingegangen wird. Also das ändert sich nämlich in dem Moment, wo das Jahr kühl wird, dann sind die einen nicht mehr ganz so reif, dann werden sie nicht mehr so stark extrahiert, weil sie nicht so viel Tannin vertragen. Die anderen reifen noch gut durch und sind auf einmal im Vergleich, gleicher Jahrgang zum Serra Lunga-Tal, gar nicht mehr so leicht und duftig. Diese Feinkörnigkeit des Tannins kann man sich ja wunderbar einreden, wenn man an Sand denkt und so.
Ja, genau.
Tatsächlich extrahieren die halt nicht so viel, weil das Ganze vielleicht nicht so viel braucht. Also wir haben Stil, darum unterscheide ich vielleicht Serra Lunga vom Zentraltal. Wir haben Typizität, damit unterscheide ich, wenn es gut läuft, Barbaresco von Barolo.
Ja, sonst da muss wenigstens, schon gut, sehr gut laufen.
Ja, da muss schon sehr gut laufen. Sonst wenigstens Nebbiolo von Barbera.
Ja, alles klar. Ja.
So,
ja.
Und der ursprüngliche Terroir-Begriff, auch das, also wie gesagt, ich möge mich gerade ein bisschen mit fremden Federn, das ist vielfach die Recherche von Matthias, der ursprüngliche Terroir-Begriff ist wahrscheinlich ungefähr 200 Jahre alt oder sowas, aber richtig nochmal auf die nächste Ebene gehoben, wurde das irgendwann in den 1940ern. Und in dem Zusammenhang war Terroir immer auf einer DOC-Ebene. Also gerade in Frankreich haben wir ja auch, ich glaube, 1937 die erste DOC eingeführt oder so. Und das ging da aber Schlag auf Schlag. Also die 40er Jahre war das Jahrzehnt, in dem die DOCs da eingezogen wurden. Also Terroir war für die immer eher so auf so einer DOC-Ebene. Und auch im Piemont hat man erst in den 70er Jahren angefangen, Lagen überhaupt auf Weine zu schreiben. Es gibt einige Winzer, die bis heute keine Lagen, Einzellagen machen, weil sie es nicht für richtig halten. Aber wir wissen auch ehrlich, darüber haben wir schon mal gesprochen, in Piemont wird sehr viel Französisch gesprochen. Die schielen total ins Burgund. Und die haben beim burgundischen Terroir, das ist ja eher so eine Klassifikation und Geld verdienen und nicht so sehr Terroir. Das ist ja Napoleons Lieblingslage und so weiter und so weiter. Wir ignorieren das ja gerne, dass es vor allem um Geld geht, wenn wir über die Terroirs ins Burgund reden.
Die Wirtschaftlichkeit.
Heute aber ist das Terroir definitiv kleiner als eine einzelne AOP. Ausnahmen existieren. Es gibt ja die kleinsten AOPs der Welt, sind ja auch nur ein Hektar groß. Wobei sich eben die Frage stellt, ist es wirklich kleiner als die AOP oder ist das nur Stil plus Typizität plus Standort und das Ganze ist dann irgendwie Terroir. In einem Paper fand Matthias eine folgende Aussage, die ich ziemlich spannend fand. Er spricht Französisch, deswegen hat er den Teil übernommen, ich den anderen. Ich glaube nicht, er hat eigentlich alle Paper gelesen und mir dann weitergeleitet. Man kann davon ausgehen, dass Capu 1947 als erster eine positive, sehr innovative Ausfassung vom Terroir vertritt. Um die parzellenweise Abgrenzung der AOC zu rechtfertigen, argumentiert er, dass es wichtig ist, die Qualität in dem Maße zu sichern, dem die von Boden und Rebsorte abhängt. Aber Boden und Rebsorte reichen nicht aus, wenn nicht auf geeignete und für die Produktionsregion spezifische Praktiken zurückgegriffen wird. Ja. Er kommt zu dem Schluss, dass bei Weinen ihre besondere Qualität, das Wort Typizität ist noch nicht gebräuchlich in den 40ern im Weinbau, im Wesentlichen von den Gebräuchen abhängt, die die Rebsorte und das Terroir betreffen. Er führt dieses Wort ein, um die Interaktion zwischen der Umgebung und den menschlichen Faktoren auszudrücken. So.
Wäre dann doch das Herausarbeiten, ne?
Ja, oder in dem Dorf machen sie es ja so, weil die Böden dort ein bisschen mehr Wasser halten. Serra Lunga, Zentraltal. Ja, wir extrahieren nicht so stark, weil wir haben von Natur aus leichtere Weine. Da wollen wir nicht so viel Tannin. Die anderen extrahieren mehr, weil sie mehr vertragen können, weil die Weine auch kräftiger sind. Sonst wird das ein bisschen komisch. Das ist dann die menschliche Interaktion. Und dann sagst du, wir brauchen dann doch Terroir, weil es ist ja die gleiche DOC. Und zwar macht sehr viel Sinn eigentlich. Also ne, damit haben wir wenigstens erstmal eine Idee, wie man Typizität, Stil und Terroir zusammenbekommt.
Das ist richtig.
Auch wenn man das so ein bisschen als Terroir ist, einfach eine kleinere geografische Einheit. Terroir ist Lage. Manchmal formuliert in der Zeit, als über die Frage gestritten wurde, ob Lagen überhaupt über die reine Besitzstandsanzeige hinaus eine Definition oder eine Rolle spielen, ne? Und etwas zur Unterteilung von Docks beitragen können. Und diese Definition ist wieder Terroir ist gleich permanente und semipermanente Wachstumsbedingungen, die sich ja innerhalb einer Lage ändern oder über zwei Lagen hinweg gleich sein können. Deswegen also richtig, alle in der Morra, aber nur die in diesem, das kannst du beliebig aufsplitten. Ja. Das ist eigentlich banal. Ist eigentlich banal, damit hätten sich alle Diskussionen erledigt, weil es letzten Endes sagt, dass er nur Wein bildet seine Wachstumsumgebung ab.
Ja.
Äpfel nicht. Aber wir haben heute den 18. Juni, Ende der Spargelzeit. Spargel bildet seine Wachstumsumgebung ab, aber das ist raucht. Dagegen ist Wein aber ein Vasenkneipe. Und Kartoffeln übrigens auch. Möhren auch. Äpfel nicht. Aprikosen nicht. Also das ist dann eine Binse. Da müssen wir jetzt nicht von Terroir reden. Da können wir auch einfach sagen, das, und das ist wieder, Matthias hat den schönen Begriff, Standortfaktoren.
Ja.
Ja, Terroir, also die, Matthias ist Landwirt, Landschaftsarchitekt. Das hat dann auch ein bisschen geholfen. Und das stimmt. Wir haben da schon ein schönes Wort für, wir brauchen das Wort Terroir gar nicht. Ersetz das mal, dann klingen die meisten Terroir-Diskussionen allerdings ein bisschen lächerlich, wenn du immer von Standortfaktoren redest, weil wir das ja auch in der Industriepolitik machen.
Ja, aber ja, klar.
Es ist nicht viel mehr.
Nee, ist nicht so weit hergeholt, auf jeden Fall. Es wirkt tatsächlich ein bisschen banal, wenn man jetzt davon ausgeht, okay, es ist wirklich nur ein Standortfaktor und das ist eigentlich übertragbar auch auf andere Dinge. Das ist schon.
Ja, aber halt nicht auf alle.
Genau,
ja,
nicht also auf alle.
Einige
paar
nicht.
Sachen passt,
bei Äpfeln paar irgendwie, nicht. Bei Äpfeln schmeckt es nicht. Das hat vielleicht damit zu tun, dass Äpfel einfach dann sagen wir, zu weit weg vom Boden und der Baum dazwischen und so weiter, keine Ahnung. Und alles, was im Boden wächst, da hast du dann
Erdbeeren.
Tatsächlich krasser. Bei Erdbeeren kann ich es nicht beurteilen, tatsächlich, weil die ja mittlerweile vor allem nach dem Sonnenfaktor ausgewählt sind. Also das
ja, oder im Gewächshaus oder so.
Ja. Aber worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist jetzt, wo sind jetzt all die wissenschaftlichen Papers? da hat mir jetzt die Zeit gefehlt, um die anderen wieder rauszuholen, also mit den Anmerkungen. Deswegen, wenn ihr das ja wollt, dann können wir die gerne irgendwann mal durchnehmen. Machen wir nochmal eine kleine Bonusfolge, die muss ja nicht jeder hören. Aber ich fand es halt sehr interessant, weil jetzt kommen wir mal darum, Einstein zu schelten. Na, im übertragenen Sinne. Und wir haben dann tatsächlich gemeinsam gesucht nach einer Definition, nach einer positiven Definition von Terroir, die sich ein bisschen abgrenzt. Weil ich jedes Mal, wenn mir jetzt jemand mit dem Terroir, mit der Terroirkeule kommt sozusagen, und ich frage, was ist denn Terroir? Dann sagen die immer, ja, das ist dies und das und im Wesentlichen das. Und dann frage ich, im Wesentlichen ist gut, sehr schön, was heißt denn, was denn dann nicht? Und wir sind wirklich so weit gegangen, bis zu Kees oder Cornelius van Leeuwen, da hat Matthias auch ein Papier rausgeholt, ein Superstar, das ist der Dekan der weinbaulichen Fakultät von Bordeaux und ein ganz netter Mensch, der jedem, der ihn interviewt, ich habe ihn auch zweimal interviewt oder gesprochen, sagt so, lass mal den Professor weg, ich bin Kees. Aber das ist einer, der gerne die große Schlagzeile mag. Also im Prinzip musste ich sozusagen, Kees hat mir den Scheiß eingebrockt, von dem ich Stoll dann gerettet hat. Ja, also Kees, die Untersuchungen von Kees van Leeuwen sind halt solche, die dann gerne in den verschiedenen Zeitschriften mit so ganz knackigen groß Headlines, 80% der derzeitigen europäischen Weinbaufläche sind bedroht oder so. Okay, das ist jetzt, steigt jetzt so. Das gibt dann auch die Publikation nicht her, das behauptet er auch nicht, aber er legt sich jetzt auch nicht vor die Druckerpresse, wenn jemand sowas schreibt, sozusagen, sagt, nee, Moment mal. Ja. Nur, sondern Leben und Leben lassen sozusagen. Und Matthias hatte dann dieses Terroir-Papier von Kees van Leeuwen, 10 Jahre alt oder so, da war er vielleicht noch nicht Dekan, rausgesucht und geschickt. Und das ist ein super interessantes Papier, weil da auch wieder ein paar knackige Sätze drin sind, zum Beispiel darüber, dass es ja eine Schule gibt, die sagt, dass dieser ganze Bodenkram total überbewertet ist und so. Also ist wunderbar. Aber er fängt eben auch an, und das machen wir jetzt, weil ich es nicht mehr so geschafft habe, komplett vorzubereiten. Deswegen zitiere ich das jetzt nicht mehr. Es wäre sowieso dann wieder in Englisch und so weiter. Ja. Aber der hat da halt auch im Prinzip angefangen mit so einer Art, das ist mehr oder weniger dies und das und jenes. Und bei dem weniger hat er dann wirklich in dem ganzen Paper, das super cool ist, und ich will ihm auch um Himmels Willen nicht anpinkeln, aber das ist das, wo ich nicht Einstein sein muss, um festzustellen, dass er keinen einzigen Satz darüber sagt, was denn nicht. Ja, also in dem ganzen Paper, wo er erst sagt, es ist nicht unbedingt alles davon und so, kommt dann aber kein einziges Mal dieser Satz, übrigens, Terroir ist das und das gehört nicht dazu.
Genau, das hat keinen Einfluss.
Genau, oder das ist zwar Einfluss, aber den zählen wir nicht als Terroir.
Ja.
So. Es gäbe so Beispiele, wo sich wahrscheinlich eine große Zahl finden würde, was weiß ich was, hinzugefügtes Traubenmauskonzentrat zum Abschluss als zur Süßung eines bereits fertigen Weins ist nicht Teil des Terroirs.
Da könnte man was formulieren.
Ja, sicher. Also man könnte da Dinge formulieren, die noch nicht mal besonders
abwegig sind oder so.
Kontrovers sind. Ja. Er hat dann auch nochmal die OIV-Definition von 2004, also Organisation Rebe und Wein, die große internationale Weinbauorganisation. A terroir is a unique and delimited geographic area for which there is a collective knowledge of the interaction between the physical and biological environment and applied viticultural practices. The interaction provides unique characteristics and creates a recognition for goods originating from that area. Terroir includes specific landscape characteristics and territory values. Man merkt schon, das ist so etwas, dass sich die Parmaschinkenproduzenten nicht angepinkelt fühlen. Ja, also die dürfen auch Terroir sagen. Also es ist sehr unspezifisch zum Thema Wein, und dann ist es einfach, es ist tatsächlich einfach alles.
Ja,
ist ein bisschen, das kannst du dann komplett durch, du kannst es dann nicht mehr nur noch durch Weinbau ersetzen, sondern du kannst es auch sogar durch Wein ersetzen. Ja, also wir wollten gerne das Terroir in seiner Vollständigkeit präsentieren. Wir wollten den Wein in seiner Vollständigkeit präsentieren. Also kannst du so, ja, dann, es ist am Ende einfach.
Und der bessere Winzer hat dann das bessere Terroir, weil er mit den Standortbedingungen besser umgehen kann.
Es ist unterkomplex. Ich habe das in einer E-Mail, in unserem E-Mail-Verkehr hier mal formuliert und gesagt, Terroir ist viel zu oft Traubenbau minus das, worüber der Vortragende gerade keine Lust zu reden hat, plus positiv besetzte Kelleraspekte wie Spontangärung und kontrolliertes Nichtstum. Am Ende sind das alles Textbausteine. Ja. Das habe ich dann so gemerkt. Und jetzt lass uns mal versuchen, positiv dran zu gehen, aber es wird uns vielleicht auch nicht gelingen. Wir sind jetzt zum Glück noch nicht so lange. Ich gucke mal auf die Uhr, 2 Minuten haben wir noch. Also ich habe in meinem ganzen Leben ein einziges Mal einen Wein genagelt. So richtig genagelt. Du kriegst ihn blind ins Glas, ohne jede Information, und sagst, das ist das. Heimann Löwenstein Schieferterrassen 2007. Das fiel mir deswegen nicht so schwer, weil ich den Wein nicht besonders mochte. Das ist etwas, was sich durch mein ganzes Leben zieht. Ich bestimme Weine, die ich nicht mag, besser als Weine, die ich mag. Ein einziges Mal, weil er bestimmte Eigenschaften hatte. Ich habe schon öfter Weine genagelt, wenn ich Anhaltspunkte hatte. Ich wusste, aus dem Keller die kommen und so weiter, am Himmelswillen, aber so. Die einfachste Form der Bestimmbarkeit ist, wenn der Winzer selbst die füllfertigen, aber noch nicht gefüllten Weine in einer Blindprobe auseinanderhalten kann, dann hast du eine gewisse Unterscheidbarkeit. Ja. Ist oft genug,
das ist richtig.
Geht das nämlich nicht.
Das schaffen auch nicht alle, das ist richtig.
Genau. Ja. Im Keller zählt das nicht, weil dann hast du gestern das letzte Mal probiert und der ist in der Gärung weiter als der oder der
Das weißt du dann.
Die füllfertigen Weine oder meinetwegen auch nach der Füllung im ersten Jahr. Das ist dann so eine gewisse Unterscheidbarkeit. Vielleicht ist er der Einzige, der das kann, weil er sie so gut kennt. Aber dann hast du so eine Unterscheidbarkeit. Die nächste Stufe ist, dass vielleicht auch der eine oder andere Kunde beim Besuch, wenn der Winzer Lust hat, ihm das mal spontan blind einzuschenken, sagt, guck mal, das sind meine drei Lagenweine, erkennst du einen, wenn es einen gibt, wo gute Kunden sagen, na klar. Also ich sag mal so, das wäre so, du gehst zu Dönhoff, kriegst die Weine blind eingeschenkt und sagst, na gut, das ist das Dälchen, weil es der hellste ist. Ja, genau. Dann kriegst du nicht auseinander. Also auch die Hermannshöhle nicht. Aber das ist das Dälchen. Oder bei Gunnarloch meinetwegen dann der Pettental oder so. Ja. Bei Gunnarloch ist ein blödes Beispiel, weil der Rotenberg war dann wieder einer, wo du vielleicht sogar über den ganzen roten Hang sagst, das muss aber Gunnarlochs Rotenberg sein. Das ist die nächste Stufe der Erkennbarkeit. Ja? Und dann die noch mal schicker ist dann die, wenn du sagst, in einer GG-Probe, bei der du noch nicht mal weißt, ob er da ist, sagst du, das kann eigentlich nur Hallenberg sein. Ja, da gibt es in Deutschland 10 Lagen, die so charakteristisch schmecken, dass du und ich in einer Probe, bei der wir nicht wissen, was dabei ist, wir sind immer schnell mit dem Spruch, das, aber so richtig hinsetzen und sagen,
Da wette ich jetzt drauf.
Mhm. Da gibt es 10 Lagen. Wo
jetzt bin ich gespannt.
Oh, die sind für jeden vielleicht was anderes. Also Schatzhofberg beispielsweise könnte ich, glaube ich, nicht, aber ich habe mir sagen lassen, dass es Leute gibt, die den Schatzhofberg erkennen, wenn sie ihn irgendwo spotten, egal ob süß, trocken oder sonst was. Der Hallenberg ist sicherlich
auf jeden Fall
die Geschichte.
Ungeheuer vielleicht.
Ungeheuer, wenn es jung ist.
Wenn es jung ist, hat es auch so einen charakteristischen.
Das denke ich auch. Oh, lass uns nicht.
Wir wollen das nicht
machen. Mal. So, und dann gibt es ein, zwei Weine, die so eine Qualität haben, dass du selbst, wenn du gar nichts weißt, also du weißt noch nicht mal, dass du Riesling GG ins Glas kriegst, dann wäre zum Beispiel Hallenberg für mich vielleicht die einzige Lage, bei der ich mir vorstellen könnte. Ja, wir hatten hier mal die Situation, wir haben hier immer dieses Spiel gespielt, jeder darf in meinen Weinschrank gehen und irgendwas holen.
Super Spiel übrigens.
Ja, und da haben wir den Hallenberg, das war Schäfer Fröhlich 2,5. Ich habe gedacht, das wäre Emmerich Schönleber, aber ich habe gesagt, das ist ein Hallenberg. So. Das geht dann mal. Das ist vielleicht die zweite größere Leistung in meiner, ihr wisst, dass wir hier nicht so schlecht sind. Wir müssen uns hier gar nicht, es ist kein Fishing for Compliments. Das ist schon ganz okay, was wir hier machen mit den schwarzen Gläsern. Aber dass du mal wirklich sagst so, das ist die Lage oder so, das haben wir hier auch in 8 Jahren nicht hinbekommen. Deswegen die Frage ist, dass wenn das allein Terroir ist, wenn nur dann ein gutes Terroir vorherrscht, wenn solche Bedingungen, da haben wir 10 Lagen in Deutschland, bei denen wir von Terroir reden können, das ist überkomplex dann sozusagen, das ist zu hoch. Aber irgendwo dazwischen müssen wir ja bleiben. Zwischen es ist alles, es ist eigentlich Weinbau und es ist, wenn jemand mit mittelmäßiger Übung die Lage nagelt.
Irgendwo dazwischen müssen wir uns verorten. Das ist
aber
schon
es tut keiner. Sicher. Wie gesagt, wir haben Literatur gewälzt ohne Ende. Niemand traut sich auch nur mal zu sagen, das ist übrigens nicht Teil des Terroirs. Nicht mal bei sowas Albernem wie dem Nachsüßen eines ansonsten füllfertigen Weines. Nicht mal da sagen die Leute, das ist jetzt aber kein Terroir mehr. Deswegen ist das Thema Terroir für mich so, dass ich sage, ja, be my guest. Nenn es Terroir, wenn du willst. Ich würde mir auch mal rausrutschen. Aber wenn ich Terroir sage, meine ich eigentlich, ich bin so ein Anhänger dieser Wachstumsbedingungen minus Wetter. So die permanenten und semi-permanenten Wachstumsbedingungen inklusive Klonauswahl, Erziehungsform, Rebalter und so. Meinetwegen nennen wir es Terroir, aber eigentlich sind es die Standortfaktoren.
Und wie der Winzer damit umgeht, ne? Ich denke, das ist schon auch krass. Also das macht den Wein auch total unterschiedlich.
Aber trotzdem schafft es irgendwie der Hallenberg. Wir haben jetzt beim Swag den R gehabt, der ist halbtrocken. liegt dafür ein Jahr länger auf der Hefe. Gut, das war der 2.8er, das ist nach 15 Jahren, das ist wurscht, ob der ein Jahr länger auf der Hefe lag. Aber die haben alle so eine gewisse geheimnisvolle rauchig, mineralische Note, was auch immer mineralisch sein soll. Besonders war das bei Weil, bei der Probe, wo wir runtergegangen sind, bis 1917. Ich meine, das sind 4 Generationen, da ist alles dabei. Plastiktank, glaube ich, 2 Jahre lang, also so als Sünde. Edelstahl, großes, uraltes Holz, schöne 500 Liter Fässer, aber natürlich Weingrün. Das ist alles Mögliche dabei und alle möglichen Arten der Weinbereitung und trotzdem setzt sich irgendwie nach 20 Jahren der Berg durch. Das ist schon irgendwie verständlich, dass man dann von Terroir sprechen möchte. Aber es ist letzten Endes dann nur eine Lagencharakteristik, deren genaue Zusammensetzung man nicht weiß. Und wenn wir jetzt noch einmal, da kann ich euch leider keine Beweise liefern, sogar mit Literaturarbeit. Es gab halt in dieser Revival Zeit in den 80ern, wo das Terroir nochmal so nach vorne geholt wurde, 70ern und 80ern, das war eben auch, da war so eine esoterische Komponente. Da gab es eben auch eine Schule, die gesagt hat, Terroir ist der Geist der Lage. Und jetzt, wo die flussabwärts gelegenen Parzellen im Uerziger Würzgarten auf diese hässliche Brücke gucken, seitdem schmeckt der Wein nicht mehr. Obwohl es keinen Schatten gibt, darüber reicht und kein Wind, aber die sehen jetzt, die Ästhetik des Tals ist gestört, die Reben leiden, jetzt schmeckt der Wein nicht mehr gut. Das war für diejenigen, die das Thema nach vorne gebracht haben, eigentlich die Idee von Terroir. Und es ist ganz interessant, das ist sozusagen komplett abmoderiert worden. Es gibt in dieser ganzen Literatur, der Matthias hat ja sogar noch die ganzen Bücher durchgelesen. Johnson, Prive und so, hat mir das auch alles netterweise noch kurz abfotografiert und mit rübergeschickt und so, dass wir das alles hatten. Es gibt in dieser ganzen Literatur keine einzige esoterische Komponente fürs Terroir. Das ist sozusagen abmoderiert. Wiederhole ich mich, sorry. Aber das finde ich ganz interessant. Deswegen kann man da auch nichts groß erden. Vielleicht ist es deswegen auch so unterkomplex, weil man einfach gesagt hat, wir führen das jetzt mal auf das zurück, was da ist. Und dann bleibst du am Ende bei Standortfaktoren plus Mensch. Also eigentlich Lage plus Stil plus Typizität. So, Typizität. Dieser Wein
ist der typisch.
Das ist alle.
Da musst du nochmal nachschenken. Das ist
dabei sehr gut. Dabei hat er jetzt die perfekte
jetzt Temperatur. Jetzt hätte er wahrscheinlich aber... Das ist ein sehr schöner Wein, muss man mal gleich zu Beginn sagen, bevor ich überhaupt beschreibe. Das gefällt mir sehr gut. Das ist wild.
Ja.
Das ist ein sehr wilder Wein. Das Weiß hat viel Druck, wenig Frucht, Gerbstoff, ist lang.
Aber er hat trotzdem eine gewisse Süße. Ne?
Nur, dass eine man Süße keiner, hatte, aber es ist nicht so Frucht
zuordnen. Kann es auch kein Zucker, das kann ich schon mal vorwegnehmen.
Das ist eine Extraktsüße da,
Gerbstoff da.
Aber es ist nicht so, dass man sagt, ah, okay, das ist jetzt eine Aprikose oder so. Ich finde das ganz, also man kann es jetzt nicht zuordnen.
Das stimmt. Es ist eher kräuterwürzig als fruchtig. Deswegen genau mein Beuteschema, total. Ich könnte mich in den Wein reinlegen.
Wirklich, sehr schön. Es stört auch nichts. In seiner Wildheit, ne? Es fängt nicht an zu kratzen oder der Gerbstoff ist zu doll oder so. Überhaupt nicht. Das ist wirklich ganz fein gearbeitet. Es macht wahnsinnig Spaß. Ist nicht so alt, denke ich. Ist recht jung. Käme ich jetzt über die Gerbstoffe so ein bisschen rüber. Ne? Es wirkt mir jetzt noch nicht so, dass sie so ein bisschen abfallend sind, sondern die sind schon noch sehr präsent. Ist aber fein von den Tanninen her.
Wie so oft hier, wenn es von mir kommt, trinken wir ihn zu jung, weil es ein aktuelles Muster ist
sozusagen. Ja, genau. Also das denke ich auch.
Jedem raten, wer einen Keller hat, legt den 2 Jahre weg.
Ja,
aber nicht 10. Zehn
muss nicht. Ich denke auch, dass man den in 2 Jahren nochmal mit mehr Vergnügen trinken kann. Rebsortenzuordnung fällt mir schwer, weil es doch sehr über diese wilde Gerbstoff betonte Machart geht. Da finde ich es immer ein bisschen schwierig, persönlich.
Tatsächlich ist das nicht die Gerbstoff betonte Machart, es ist die Rebsorte.
Die Rebsorte
das selbst, ist so brutal typisch für diese Rebsorte. Ich liebe diese Rebsorte. Wir haben sie noch nie im Podcast gehabt.
Oh.
Ich habe sie dir bestimmt auch privat noch nie eingeschenkt, weil ich keinen einzigen Wein habe. Und jedes Mal, wenn ich sie trinke, denke ich, boah, geh doch mal einkaufen, Botmann. Aber zum Glück kriege ich sie ab und zu mal so ins Glas und freue mir dann immer ein Loch im Bauch.
Da bin ich auf jeden Fall raus.
Furmint.
Furmint?
Ja, da ist immer so ein bisschen...
Geil.
So ein Ungarn. Bisschen... Nee, wir sind nicht in Ungarn. Nicht in Ungarn. Nee, aber das, genau, also ich, du hast alles gesagt, was du sagen kannst, glaube ich, der Rest ist untypisch schwierig zu erklären. Wir sind nicht in Ungarn, wir sind...
Vor Minden nicht in Ungarn, da bist du ja schon raus, ne?
Ja, genau. Das ist so. Naja, wobei Fummindl wächst, glaube ich, auch in Slowenien.
Slowenien, ja, ist richtig.
Und wenn du dann klein mal ein bisschen über die Grenze springst.
Das ist in Österreich.
Genau. Dann bist du in der Steiermark.
Steiermark.
Fummindl vom Sandstein 2022 von...
Ah, Herrenhof Lamprecht, genau. Guck an.
Kurz ein paar Worte dazu. Gottfried und ich haben es nicht mehr rausgefunden, wo wir uns begegnet sind. Das ist ja schon 10 Jahre her, denke ich. Irgendwann sind wir uns mal begegnet. Er schrieb mich neulich an, ob er mir mal was schicken darf, weil er ab und zu sich die Zeit im Weinberg mit unserem Podcast vertreibt. Und
sehr schön.
Das fand ich sehr nett. Und Herrenhof Lamprecht, Gottfried Lamprecht, macht sehr eigene Weine, mittlerweile auch relativ erfolgreich. Man kann ihn, man darf ihn nicht darauf reduzieren, aber man kann ihn eigentlich erwähnen ohne die Historie. Gottfried hat einen Mischbetrieb übernommen, den er zu einem reinen Weinberg, Weingut ausbauen wollte, war auf einem ganz guten Weg, war mit der Motorsense im Weinberg unterwegs. Die Schlaufe erwischte einen Stein, wickelte sich drum, beschleunigte ihn auf höchste Geschwindigkeit, schleuderte ihm den entgegen, der war spitz genug, um durch das Visier zu dringen, durch das Auge ins Hirn und ihn fast zu töten. Und das hat dann fürchterliche Zeit gedauert, dann hatte er noch einen multiresistenten Keim, da musste man ihm die Schädeldecke abnehmen. Also er erzählt das in einem sehr spannenden Podcast mit Christoph Raffelt, das ist auch, glaube ich, schon 10 Jahre alt ist. Und er beschreibt es aber auch nochmal auf seiner Webseite. Er erzählt es den Menschen auch, weil es auch Spuren hinterlassen hat, aber immerhin keine, die verhindern, dass er heute wieder als erfolgreicher Winzer unterwegs ist und mittlerweile wieder auch als Vollerwerbsbetrieb ausschließlich Wein. Er macht aber nur noch das, wozu er Lust hat, wie das so ist in so einer Situation. Er ist da sehr kompromisslos. Er macht sehr naturnahe Weine. Er hat mir erzählt, er steht dann auch manchmal auf der Raw und fühlt sich so ein bisschen verloren, weil er ist so wie ich da eigentlich. Also er hat mit Esoterik gar nichts am Hut und er mag dann auch eigentlich die Klappe nicht halten. Ich habe auch schon erlebt, wie er sich auf Social Media in Kommentarspalten mit Leuten streitet, mit dem man sich nicht streiten sollte, weil es eigentlich die Hauptabnehmer seiner Weine sind.
Ja. Ach, das ist so rum.
Ja, so rum, weil er macht halt echt wilden Scheiß. Ja. Die Weine sind geschwefelt, es sind alles nur Landweine, er macht keine AP-Nummern mehr da, also oder das österreichische Äquivalent. Er ist bekannt, den habe ich dir hier mal mitgebracht, den probieren wir gleich mal, für seinen Buchertberg.
Gemischter Satz.
Ja. Selbst angepflanzt, alte historische Rebsorten. Ich habe ihn dir deswegen nicht eingeschenkt, weil den habe ich gestern nicht aufgemacht. Ich habe den vorhin gestern aufgemacht. Den habe ich eben. Und die Weine sind auf den ersten 15 Minuten natural. Er hat viele Weine geschickt. Vielen Dank nochmal, Gottfried. Ich habe die letzten 3 Monate, er musste auch lange warten, hier immer wieder mal getrunken. Nur mit dir nicht, damit du nicht auf die Idee kommst. Und ich habe mit Sascha zum Beispiel seinen Riesling getrunken, der war 2 Tage offen. Sascha war der festen Überzeugung, wir trinken eine erste Lage von einem VDP-Betrieb. Ganz sauber. Mhm. Ich habe noch so einen leichten Natural Touch gerochen oder so, weil ich es ja aber auch wusste.
Naja,
das ist ja immer der Unterschied. Ja, und als ich den aufgemacht habe, war der halt noch so ein klassischer, leicht wilder Natural Wein. Der Fummindl war gestern auch ein bisschen sperriger, also da ist schon ein bisschen was wegoxidiert. Und als ich jetzt den Buchertberg aufgemacht habe, als wir eben gemeinsam hier ankamen, habe ich festgestellt, nee, der wäre jetzt unter Wert geschlagen. Weil für den hat er ganz, ganz viele Preise und hohe Bewertungen bekommen. Der ist aber auf der unmittelbar geöffneten Flasche erstmal so ein bisschen natural. Ja, ich kann die Weine wärmstens empfehlen. Ich kann die Webseite empfehlen, da gibt es viel zu lesen. Und ich kann auch den Podcast empfehlen, den er mit Christoph vor Ewigkeiten gemacht hat. Sehr interessanter Mann, sehr interessante Weine und auch sehr gute Weine. Und Fummindl ist einfach so dermaßen mein Beuteschema.
Top, ey, wirklich. So, ich schenke dem Felix heute, es ist heiß in Berlin, bestimmt 28 Grad, was passt da besser als ein schön gereifter Bordeaux aus 2010, Château Peugeot. Molly en Médoc, wie gesagt, aus 2010. Mal gucken, wie er den so findet. Es scheint mir fast ein bisschen kalt, weil ich ihn gekühlt habe beim Herfahren. Mal gucken.
Flo, während du einschenkst, darf ich noch mal ganz kurz was erzählen, dann bin ich auch still. Ich muss ein bisschen was ergänzen zu etwas, was du in der letzten Folge erzählt hast.
Habe ich Quatsch erzählt?
Nein, hast du nicht.
Gut.
Zu dem Thema mit den QR-Codes hat mir noch ein Winzer, der uns hört, auch was erzählt, was vielleicht ganz interessant ist. Er sagt, du bist gesetzlich verpflichtet, die Information, also den Link sozusagen am Leben zu halten, solange der Wein im Verkauf ist, was insbesondere für VDP-Betriebe, die ihre GGs in den Umlauf bringen, die 15 Jahre später unter Umständen noch von einem Händler verkauft werden oder eben auch ewig lang auf Restaurantkarten sind, einen mega Aufwand darstellen würde. Deswegen müssen wir davon ausgehen, dass Knipsers Lösung ist, im eigenen Shopsystem zu machen, nicht die finale Lösung ist. Die haben, der Winzer, mit dem ich sprach, hat gesagt, wir haben auch einen externen Dienstleister genommen. Mhm. Weil du willst ja nicht, wenn du in 8 Jahren dann mal das Shopsystem tauschst.
Ja, klar.
Da hast du dann nämlich den Lehrling 2 Wochen lang sitzen und harte HTTP-Redirects in die HTXS-Datei hacken, damit all diese ganzen Dinger noch dastehen. Ja, deswegen gibt es dafür Dienstleister und wir können also davon ausgehen, was du jetzt hattest mit den Seiten im Shop-System. Das war jetzt einfach nur eine Übergangslösung normalerweise, weil wer will.
Das verschwindet dann.
Das ist ja abmahnfähig. Da muss ja nur irgendwo mal irgendeinem Preis, bei irgendeinem Händler wieder auf der Preisliste stehen. Ein 14 Jahre alter Wein und irgendjemand, der Bock hat, guckt mal nach, ob der Link noch funktioniert.
Schrecklich, da gibt es bestimmt ein paar Deutsche, die sich darauf jetzt schon freuen. Die schon drauf warten. Stimmt. Oh, den Knipsers, den wollte ich schon immer mal ein.
So, jetzt bin ich still. So. Ich wollte still sein, ne? Lecker. Kann ich nicht still sein.
Ist aber lecker. Ist auch noch ein bisschen kühl. Ich habe ein bisschen gekühlt, als ich hergefahren bin. Ich bin ja sehr zornig hergefahren, aber über mich selber. Ich habe schon erzählt. Ich habe ein echtes Waterloo heute, ein pädagogisches Waterloo erlebt, weil wir, heute war das Staffelfinale der 3x800 Meter Staffeln in Berlin, Landesfinale. Und wir sind mit der Mädchengrundschulstaffel mit der drittbesten Zeit in ganz Berlin angereist und waren also quasi in Schlagdistanz der Podiumplätze. Und ich musste aber eine Läuferin austauschen und ich habe es echt in den Sand gesetzt. Also ich habe wirklich Fehlentscheidungen getroffen und dann ging das in die Binsen und wir sind immer noch Siebter geworden, was top ist, so. Und ich bin da eigentlich gar nicht so ein, aber dann dachte ich mir, Mann, wirklich, das ist für alle Beteiligten irgendwie blöd gewesen. Für die, die ich nominiert habe und für die anderen, es ging richtig in die Hose und das musste ich mir jetzt erstmal aus. Das hat mir wirklich leid getan. Zum Glück ist jetzt ein bisschen besser, weil der Fomint war so gut und ich bin jetzt hierher gefahren und der Wein hier gefällt mir jetzt auch gut. Das ist schon mal was wert. Wir sind eingeladen worden, da will ich jetzt kurz 2, 3 Worte drüber verlieren. Wir sind eingeladen worden vom Weingut Mosbacher, um deren Weine zu verkosten. Und die haben uns eingeladen in ein Restaurant, so viel zur Offenlegung, in die Bar Brass. Das ist hinter der Deutschen Oper bei uns hier in Berlin, zu einem schon hochpreisigen Menü. Das war sehr gut. Hat mir gut gefallen. Kann man gut essen gehen da. Ist nicht so ganz, also da fährst du nur hin, wenn du weißt, da kannst du gut essen gehen. Ja. Da hat überhaupt keine Laufkundschaft, aber es war total nett da. Sitzt mir noch schön. Barbaras kann man empfehlen. Und die wollten von uns so ein bisschen, ja, was wollten die von uns?
Feedback zu ihren Weinen. Ne?
Feedback zu ihren Weinen und so ein bisschen auch zu so Listenstrategie, so würde ich das jetzt mal nennen. Also wie ist so
die Sortimentspolitik.
Sortimentspolitik, so, ne?
Ja.
Das trifft es, glaube ich, ganz gut. Und das haben wir gemacht. Und wenn wir jetzt die Weine alle nicht gut gefunden hätten, würde ich jetzt auch nicht ganz viele Worte drüber.
Hätte ich auch nicht zugesagt.
Genau, also hätten wir erstmal nicht zugesagt. Aber das ist ganz witzig. 2 Wochen vorher hatte mich ein Hörer hier aus Berlin, aus der Berliner Blindfluggruppe, angeschrieben und fragte mich, was ist denn eigentlich deine Meinung zu Mosbacher? Er hätte hier in der Auktion oder sonst irgendwo was überlegt, was zu kaufen, was sind meine Meinungen dazu? Und dann musste ich kurz mal überlegen und dann dachte ich mir, oh, ist total ambivalent, weil ich habe schon ganz großartige Weine getrunken und dann auch so ein paar Weine, die mich so ein bisschen ratlos zurückgelassen haben, aber nicht, weil ich sie schlecht fand, sondern eher so in der Einordnung, wo passt das eigentlich hin? Und ich glaube, das passt ganz gut, um das zusammenzufassen. Ich habe mich total gefreut, dass wir das jetzt mal so ein bisschen auseinandernehmen konnten, weil ich meine, Profil da für Mosbacher ein bisschen, der ja fast ein Namensvetter ist für mich,
ja, genau. Pfälzer,
ein bisschen schärfen konnte. Weil die haben eine wahnsinnig große Lagenkarte. Ist an der Unterhart ja so Fluch und Segen. Ne? Du hast ja teilweise mit großen Lagen und ersten Lagen ein riesiges Lagenportfolio. Mhm. Was hast du nicht alles für erste Lagen mit Mäushöhle und Kieselberg und hast du nicht gesehen?
Ist Kieselberg nicht sogar GG?
Ist Kieselberg sogar GG? Genau, dann kommst du schon durcheinander. Was ist erste Lage und große Lage und so? Das ist schon viel. Und dann das in der Weinliste zu strukturieren, das ist schon total schwer. Und dann haben die aus so einer Historie heraus eine Terroirlinie auf Ortsweinniveau, die höherpreisig ist als die ersten Lagen. Das ist aus der Historie herausgewachsen, dass das für die Weine waren, die sie schon immer so ein bisschen höherwertig angesiedelt hatten. Aber dann haben sie angefangen, die ersten Lagen noch mehr mit auszubauen. Und dann schob sich das so vor diese Ortsweinlinie. Aber das passt ja nicht so ganz in die Pyramide mit rein und so. Und dadurch ist das wirklich ein bisschen, ja, wie soll man das sagen, sperrig in der Liste, im Sortimentsmanagement. Weil die sind dann auch teurer, die Ortsweine, als die ersten Lagen. Und
ja,
das war so ein bisschen schwierig zu durchdringen. Und ich glaube, das kann man schon mal so sagen, oder?
Das kann man schon mal so sagen. Wobei wir da keinen Marketingauftrag hatten. In dem Fall, das kam in der Diskussion raus, weil wir vielleicht auch mit den Weinen so wenig Probleme hatten. Moosbacher ist ein Weingut, das, glaube ich, in der Wahrnehmung schnell in so eine Schublade gesteckt wird. Von ganz, ganz vielen.
Frucht.
Genau. Und das ist eine Geschichte, über die wir da gesprochen haben, über die wir hier im Podcast schon gesprochen haben. Für mich ist Moosbacher der Dr. Crusius der Mittelhart. Ich finde die deutschen Konsumenten immer ein bisschen merkwürdig. Wir haben die fruchtigste Rebsorte der Welt. Chenin Blanc ist vielleicht genauso fruchtig, ja, aber mit die fruchtigste Rebsorte der Welt und sind die Nation, die am lautesten Frucht ist, Kitsch brüllt.
Ja.
Das verstehe ich nicht. Und wann immer jemand fruchtig unterwegs ist und die Klarheit der Frucht im Riesling nach aufs Schild hebt, dann schreien immer alle: Reinzuchthefe, Temperaturkontrolle, ja, Industriewein.
Wo ist der Gerbstoff?
Ich finde die Idee von anscheinend beiden, sowohl Crusius als auch Moosbacher, dass man sagt, ich möchte gerne, wenn ich schon diese fruchtige Rebsorte habe, nehme ich die Frucht auch gerne klar. Die finde ich ziemlich gut. Und man muss das nicht super finden. Ist okay. Aber man sollte aufhören, es zu diskreditieren.
Ja, zu haten. Auf jeden Fall. Sehe ich genauso.
Bei der großen Gala des VDP zum Jubiläum des GG, 20 Jahre GG, und dann gab es von verschiedenen Winzern aus Großflaschen einen Wein kredenzt. Das waren 20 Jahrgänge, 200 Betriebe, also gerade mal jeden zehnten ausgewählt. Und dann für den ältesten Jahrgang aus der Großflasche Weiß Moosbacher. Ich weiß nicht, ob Ungeheuer oder Pechstein 2002. Oder so. Das haben die ja nicht ausgewählt, weil sie dachten, das wird bestimmt schrecklich. Oder das kaltvergorene Zeug ist schon längst
verreckt. Industriewein.
Genau. Nee, sondern weil die genau wussten, dann wird ja auch mal dann, darf man nicht vergessen, der Nachbar ist der VDP-Präsident, der wohnt jetzt nicht so weit weg da. Ja, die kennen das schon. Also hören wir mal auf mit diesem Quatsch von wegen, das ist alles im nächsten Jahr hinüber und bla bla bla. Das ist totaler Bullshit. Diese Weine reifen zu unglaublicher Eleganz. Und zwar zu genau der gleichen Eleganz wie alle anderen in der gleichen Lage. Terroir.
Ja, genau.
Die weniger auf die Klarheit der Frucht setzen. Und vor allem ist es bei Moosbacher auch so, dass die gar nicht auf Reinzuchthefe setzen, sondern meistens spontan vergären. Früher haben sie, glaube ich, öfter mal noch Reinzuchthefe zum Einsatz gebracht. Heute sind sie auch viel trockener als früher noch.
Ja.
Teilweise zu trocken, fand ich.
Hätte fast noch mal ein bisschen. Ja. Aber es war ein sehr spannender Termin. Es war sehr spaßig. Es waren zwei Weinhändler hier aus Berlin, die das moderiert haben und die Weine ausgesucht haben. Es
sind zwei Leute, die einen Handel betreiben, genau. Arbeitet auch richtig gehen fürs Weingut, hat da einen Schreibtisch und arbeitet da im Vertrieb und Kommunikation.
Und es soll jetzt nicht so werbemäßig rüberkommen, aber ich fand diese ganze Veranstaltung für mich total lehrreich, weil es genau um dieses Ding ging. Ne? Man kriegt dann so ein Schild auch. So, ja, das ist der mit der kitschigen Frucht und so. Aber eigentlich ist das überhaupt nicht richtig. Und dann zugegebenerweise das Sortimentsmanagement so ein bisschen sperrig und so. Und dann kriegst du so zwei Seiten, wie in guten alten Tagen, in der Pfalz, so zwei Seiten Weinliste, ja, wo du erstmal drei Stunden studieren musst, was steht da in welcher Position und was kostet wie viel und so. Da kann man vielleicht wirklich mal noch ein bisschen was verändern.
Das ist auch ein Problem, dass du den Deutschen dazu einlädst, die Schnäppchen da drin zu suchen.
Genau, wo ist der günstigste mit der tollsten Lagenbezeichnung oder hast du nicht gesehen?
Ja. Ich habe das mal geschrieben und auch vielleicht mal hier erzählt, wie ich in Burgund war und mit einem burgundischen Winzer, der auch so eine Karte hatte, weil er einfach so viele kleine Klimas hatte in verschiedenen Regionen auch und ihn fragte, was ist denn jetzt hier irgendwie so der Schnapper, weil die Sachen dort alle eher hierarchisch bepreist sind. Also Viriclissé ist immer billiger als, was weiß ich, Pommard oder so. Das würde man nie wagen, sozusagen. Den Village dann teurer. Und dann habe ich ihn gefragt, dann muss es dann noch irgendwie Schnäppchen geben, weil die Qualität kann dann unmöglich so komplett einheitlich sein. Also einheitlich entlang der Klassifikation sein. Und der hat mich angeguckt. Er hat es nicht gesagt, aber hat gedacht, so eine Frage kann nur ein Deutscher stellen.
Ja. Deutsche Frage.
Ja. Und mit diesen Weinkarten, ja, machst du natürlich genau das, pflegst du genau diese, oder sprichst du genau diesen Instinkt an.
Naja, voll. Aber das war wirklich, hat mir großen Spaß gemacht.
Auch schöne Weine.
Schöne Weine, wirklich. Das waren auch, es waren auch zwei, drei dabei, damit konnte ich jetzt nicht so viel anfangen. Aber insgesamt.
Ob es drei waren, weiß ich nicht, eher zwei, oder?
Eher zwei, ja, so. Die Rieslinge durch die Bank, tolle Weine.
Also sind ja manchmal auch Zielgruppenweine dabei. Musbach war auch einer der ganz frühen Pioniere des Sauvignon Blanc beispielsweise. Es wird auch komplett ignoriert. Er war im Prinzip nach Knipser, den man gar nicht hoch genug loben kann für diese Pionierleistung Sauvignon Blanc in der Pfalz. Nach Knipser war er eigentlich die Nummer zwei, wenn es darum ging, eine gediegene Pfälzer Interpretation des Sauvignon Blanc auf die Flasche zu bringen, die nicht limonadig war, nicht albern irgendwie in die Loire schielte oder sowas, sondern so ein bisschen Pfälzer Barock, ganz bisschen deutscher Restzucker, aber alles so, dass du denkst, das passt, es hat Hand und Fuß. Ist auch komplett vergessen.
Ja, voll. So ein bisschen aus vom Radar.
Ja, ich meine, die sind auch ein bisschen selber schuld, ja. Also die sind jetzt auch nicht die kommunikativsten auf diesem Planeten und sind nicht da, wo man sein soll. Also als Weingut nicht dort präsent, wo man sich am besten präsentiert und so. Ja, ich fand es interessant, dass wir, oder in diesem Fall ich, muss man ja sagen, dass ich die Frage bekam, ob ich bereit wäre, die Weine zu verkosten. Ich habe im letzten Jahr ein Beratungsmandat wahrgenommen für ein Weingut, das hier keine Rolle spielt, über das wir deswegen auch nicht weiter großartig reden müssen. Und da hat der Gutsdirektor dann hineinverhandelt. Wir haben über das Honorar für das Beratungsmandat gesprochen. Es war ein einzelnes Projekt. Und da hat dann der Gutsdirektor hineinverhandelt, dass ich die Weine verkoste und meine Meinung dazu dokumentiere. Und dass wir auch vor Ort die Weine nochmal gemeinsam verkosten. Wir haben es nochmal komplett durch den Keller verkostet. Das erste Mal, dass ein professioneller Weinmacher sagt, ich möchte, dass du meine Meinung verkostest und ich bezahle dich dafür. Ja. Das fand ich immer, Stichwort Scharlatan, ne, habe ich mir gedacht, aber auch der hört den Podcast und sagte, ich habe da schon eine Idee, warum ich das mache. Mhm. Und da deswegen sind wir auch eingeladen gewesen, weil ich tatsächlich zurückgeschrieben habe, ich verstehe das sehr gut und so, aber es ist halt auch Zeit und wir wollen jetzt nicht unbedingt ein Honorar haben, aber es muss dann wenigstens auch eine vernünftige Essenseinladung geben. Es ist offensichtlich so, dass eben auch wenn du in so einer Familie unterwegs bist wie VDP Pfalz, dass du eben vielleicht noch Aspekte hast, die du gerne nochmal von außerhalb von irgendjemand Unabhängigen hören willst.
Ja, auf jeden Fall. Und zwar für mich total spannend und lehrreich. Und versucht doch mal einen Mosbacher Wein, wenn euch einer über den Weg läuft. Und schaut mal, ob ihr das mit der klar herausgearbeiteten Frucht so seht wie wir.
Damit es nicht zu Werbung wird, nochmal kurz eine Einschränkung. Je mehr und je länger ich das probiere, desto mehr und desto intensiver bin ich der Meinung, dass das Ungeheuer eigentlich eine erste Lage ist. Also wenn ihr Mosbacher Wein probiert, der Ungeheuer ist zwar witzigerweise das typischste Ungeheuer, diese Maracuja-Fruchtigkeit im jungen Wein, dieses leicht Plakative, das ist die Lage, das ist nicht das Weingut. Aber ob ich da jetzt das Geld ausgeben würde, ist eben die andere Frage. Also die haben unglaublich schöne Ortsweine. Es ist eine fantastische Qualität für sehr, sehr schmalen Taler.
darüber könnte man ja sowieso diskutieren, ob Ungeheuer wirklich so eine große...
Eben, Ungeheuer ist für mich ja, das in dieser Phalanx, ich habe da ja auch schon drin gestanden, das ist ja auch ein unglaublich unspektakulärer Weinberg.
Wahnsinn.
Nebenan das Weizenfeld. Das ist sowas von banal. Und sodass ich sagen muss, ob das jetzt unbedingt ein GG ist, weiß ich nicht. Und deswegen ist auch bei Mosbacher Wels nicht der erste Wein, wo ich sage, obwohl er das typischste Ungeheuer macht, ist das nur, das ist ein vergiftetes Lob.
Ja.
So. Ja. Kieselberg hingegen ist der unterschätzteste, die unterschätzteste große Lage der Pfalz. Und der Wein von Mosbacher ist regelmäßig eine absolute Granate. Also wenn ihr es mit dem GG probieren wollt, dann mit dem Kieselberg. Und ansonsten könnt ihr da echt mal mit zwei, drei Ortsweinen einsteigen und euch wundern. Forster Elster ist natürlich noch so meine absolute Lieblingslage.
Kabitrocken.
Acht Jahre lang. Großartiger Wein.
Früher war es besser, da gab es doch Kabitrocken. Forster Elster.
Egal.
Das machen wir jetzt nicht mehr auf.
Dieser Wein hier.
Zu diesem Wein. Sag erstmal was zum Wein und dann würde ich gerne noch eine Geschichte dazu erzählen. Aber ich habe den Wein mit einem Hintergrund ausgewählt. Deswegen darfst du erstmal darüber sprechen.
Dieser Wein ist ein bisschen wie der Valdicava beim letzten Mal. Ein Wein, der eine extrem belegte Frucht hat, ohne dass man jetzt immer denken muss, dass belegte Frucht schlecht ist. Belegte Frucht kann wunderbar sein. Beim Valdicava war es so, dass der Wein einfach schon sehr lange gereift war und sehr lange gereifte Rotweine irgendwann, bis auf wenige Ausnahmen, nicht mehr dieses Strahlen, dieses zum Beispiel beim Pinot Blutige oder Stahlige oder beim Bordeaux manchmal so extrem an so eine ganz frische Sauerkirsche erinnernde oder sowas. Ja. Das ist einfach irgendwann nicht mehr da bei den gereiften und es gibt auch junge Weine, bei denen das nicht unbedingt da ist, ohne dass deswegen der Wein schlechter wäre. Wir haben hier also so eine leicht kompottige Komponente. Das ist nicht razor sharp oder sowas, sondern das ist einfach so soaking. Das ist so, weißt du, das ist so vollgesogen mit dieser Frucht.
Absolut.
Ja? So in so einer leicht das rote Grütze mäßigen Art und das hat eben überhaupt, das ist wie man immer sagt, so ja, der Frucht beim Riesling. Nein, das ist hier, dass das belegt, das macht überhaupt nichts. Das ist eine unglaublich tolle Mischung aus so einer richtigen Zigarrenkiste, so aus meiner Kindheit. Ich habe die Zigarrenkisten geschenkt bekommen, damit ich darin Briefmarken sammeln kann. Da merkt ihr, wie alt ich bin.
Der hat auch Briefmarken gesammelt.
Ja, habe ich wirklich.
Nächstes Jahr gibt es gar keine Briefmarken mehr.
Ja, alter Sack. Aber es ist so, das sind die beiden Komponenten in diesem Wein, die mich total glücklich machen. Deswegen der Flo auch nochmal nachschenken muss.
Absolut.
Wir haben so ein bisschen rote Frucht in so einem leichten Kirsch, aber auch vor allem Himbeerspektrum. Wir haben, das ist ja furchtbares Deutsch, wir haben eine rote Frucht in einem Himbeerspektrum.
Boah, Himbeerspektrum ist hart.
Wer redet so? Wirklich. Leute, ich habe schon Alkohol getrunken. Also wir haben eine leichte rotfruchtige Komponente mit Kirsche und vor allem auch Himbeere.
Himbeere auf jeden Fall, ja.
Und wir haben eine Pflaume, die aber wirklich jetzt komplett daherkommt. Ja. Also das hat nicht dieses knackig gelbfruchtige noch, was wir...
Nein.
Gerade neulich besprochen hatten bei dem Cerasuolo mit Sascha, wo du so die ganze Zeit zwar an eine Pflaume denkst, aber eben nicht an die schwarze Schale, sondern an das gelbe Fruchtfleisch. Hier sind wir eher so, dass du an dieses Dunkle denkst, also so ein bisschen Pflaumenkompott, ein bisschen Himbeere, ganz ein bisschen Kirsche und dann auch eine Spur Brombeere, aber wir sind eigentlich vor allem auf so einer echt tollen Himbeerschnitte. Die Säure ist tragend ausreichend, das ist kein Wein, den man wegen der Säure trinkt. Ist auch kein Wein für die Sommerterrasse. Das hat schon so eine gewisse Molligkeit. Ist aber nicht schwer. Das muss man auch sagen. Es ist nicht schwer. Das Tannin ist auch nicht raumgreifend oder so. Wir sind nach hinten raus durchaus so ein bisschen straight und nicht so, boah, jetzt ist aber hinten alles von Tannin gefüllt. Da sind wir sehr angenehm unterwegs. Was für mich gerade... Ich habe mir über das Alter keine Gedanken gemacht, weißt du? Und jetzt, so, wenn ich das so schilder, denke ich selber so, ja, also das Tannin ist nicht mehr jung. Das ist schon ganz gut integriert.
Ja.
Aber die Tatsache, dass das Ganze insgesamt so straight ist, spricht jetzt auch nicht dafür, dass es so alt werden musste, um so integriert zu sein. Das wäre so, mein erster Eindruck ist, das war auch jung jetzt nicht.
Das glaube ich auch.
Bam.
Ja, ja.
Also das musste jetzt nicht 15 Jahre reifen,
um dahin zu kommen. Nein, definitiv nicht.
Ich bin deswegen so in so einem 5 bis 8 Jahre, ist so meine Idee. Das heißt, wir reden über Jahrgang 16 bis 19.
Ja, ist älter.
Okay. diese Zigarrenkiste vom, sind die letzten Reste vom Holz, die sind unglaublich schön. Das ist sehr, sehr elegant und wahnwitzig lecker. So, kommen wir mal zur Rebsorte und zur Herkunft. Wir sind. So,
jetzt gilt's.
Wolltest du noch was dazu sagen?
Nein, alles gut, okay. Mach mal.
Oh, das ist schwierig. Wir sind nicht ganz heiß, wir sind aber auch nicht eiskalt vom Klima, vom Terroir. Ich glaube, wir sind bei vielleicht 13 Volumenprozent Alkohol und einer nicht so wahnsinnig überbordenden Säure. Also irgendwo so im Mittelbau vom Klima. Entweder sind wir sehr weit im Süden Deutschlands. Ich mag mich nicht so richtig an Deutschland gewöhnen bei dem Gedanken. Ich gucke
Deutschland ist auch
nicht. Flo auch gerade gar nicht an, weil ich gar keine Hinweise will. Ich bin eher ein bisschen weiter südlich. Ich komme die ganze Zeit irgendwie so auf Merlot. Und weiß gar nicht, ob das so richtig ist, weil Merlot schmeckt nicht nach Himbeere, aber dieses Pflaumenkompost. Also, dieses schöne Holz, das würde man vielleicht auch eine Merlot angedeihen lassen oder eine Bordeaux-Cuvée, wobei ich hier keinerlei Cabernet, weiß ich nicht. Also, wir sind bei einem sehr stimmigen Rotwein.
Ja.
Mit einer schönen Frucht, mit tollem Holz, mit einem guten Reifezustand, der mich wahnsinnig glücklich macht.
Ich hole ihn jetzt einfach mal. Merlot war nicht schlecht.
Okay.
Bordeaux-Cuvée noch besser.
Okay, gut.
Das ist Peugeot, Château Peugeot aus 2010. Das ist fast halbe Merlot Cabernet Sauvignon. Ich habe den aus folgendem Grund mitgebracht. Ich finde den auch wahnsinnig schön.
Ja.
Und warum ich ihn jetzt eingeschenkt habe, hat zwei Gründe. Ich habe mit Sascha bei mir zu Hause einen Rotwein getrunken.
Mm.
Und den fand ich ordentlich. Der hat mir Spaß gemacht. Es war Blaufränkisch aus Österreich.
Mm.
Und als ich gehört habe, was der kostet, dachte ich mir, das finde ich zu krass, das ist zu teuer. Der kostet 70 Euro.
Mm.
Das finde ich, das ist einfach zu hart. Und drei Tage später habe ich bei Karstadt, weil ich da, ich weiß auch nicht genau, ich gehe gar nicht so oft in der Lebensmittelabteilung bei Karstadt einkaufen, aber irgendwie habe ich da irgendwas gebraucht und dann habe ich da Fleisch gekauft und Peugeot, aber recht jung, zu 2019 oder so. Und einfach aufgemacht, zum Essen getrunken und es war ganz großartig.
Peugeot kostet, glaube ich, im aktuellen Jahr mittlerweile auch 40, ne?
Ja, eher weniger. Also ich habe jetzt 2019... Okay. Bei Karstadt 34 bezahlt.
Okay, die waren zwischendurch auch mal ein bisschen
angezogen. Ein bisschen höher, jetzt sind sie aber wieder, pendelt sich so ein bisschen ein und für 2,10 werde ich auch so um die 30 Euro bezahlt haben. Und einen weiteren Wein, den ich jetzt hier hin hätte stellen können, wäre Sauciando Malais.
Ja.
Ja, auch so in diesem Preissegment. Und das Interessante ist, und deswegen fand ich das so gut, dass du das gesagt hast, das hätte auch nicht so alt werden müssen. Auch 2019, wo man denkt, junger Bordeaux, das kannst du nicht trinken. Das ging auch total gut. Und dann habe ich mich wirklich gefragt, warum soll ich 70 Euro für einen Blaufränkisch ausgeben, der so okay ist, und dann kriege ich irgendwo anders aus der Weinwelt zwei Flaschen von etwas, was einfach wahnsinnig gut ist. Ich finde 70 Euro für so einen okayen Rotwein ist einfach zu viel. Ich muss es einfach sagen. Und manchmal geht mir das bei deutschen Pinot auch so. Und bei Blaufränkisch bin ich da jetzt zwei, dreimal öfter drüber gestolpert. Da ich dachte, okay, das macht mir Spaß. War ein guter Wein, keine Frage. Das war echt okay. Dann dachte ich mir, 70 Euro, ey, ganz ehrlich, das ist viel zu teuer.
Ja.
Das fand ich zu krass. Und dann dachte ich mir, nee, ey, es gibt auch einfach Sachen, jetzt kann man natürlich sagen, ja, ist langweilig und so, ne? Weil das ist ja immer dasselbe. Und dann denke ich mir so, nein, ey, es muss ja nicht so teuer sein. Wirklich.
Die Katze, Entschuldigung.
Es muss ja nicht ganz so teuer sein.
Flo, als ich angefangen habe, mich mit Wein zu beschäftigen, habe ich schon öfter erzählt, war ich in so ein paar Weinforen unterwegs und da habe ich dann immer ganz traurig geguckt, wenn sich die Bordeaux-Elite getroffen hat zu ihren Proben, zu denen ich natürlich nicht eingeladen war, weil ich auch nichts beizusteuern hatte. Und die haben dann die tollsten Sachen probiert. Die haben damals wirklich Proben aufgestellt, die du heute so nicht mehr machen würdest, es sei denn, du trinkst mit uns Champagner und hast Lust, hinterher noch ein bisschen Bordeaux zu trinken. Ja. Aber davon abgesehen, Peugeot war immer dabei.
Ja.
Der war in diesen Kreisen, und wir reden jetzt über Jahrgangsproben, 89, 90, 95 wurde damals dann mal probiert, 88. Peugeot war ein klassifiziertes Gewächs, ehrenhalber.
Mhm.
immer dabei, als einziger aus dem Molusium Medoc. Dieser Wein hatte, als ich angefangen habe, mich mit Wein zu beschäftigen, den Ruf als größter Weinwert, als bestes Preis-Leistungs-Verhältnis des gesamten Bordelais. Und dann ist er halt auch wirklich eine ganze Weile hochgegangen und jetzt anscheinend wieder runter. Es ist ein legendärer Wein. Peugeot ist echt Legende. Als ich das erste Mal einen wirklich richtig gut gereiften, klassifizierten Wein kaufen wollte, habe ich einen Peugeot ersteigert. Das war natürlich nicht klassifiziert, aber es war das erste Wow-Erlebnis, wo du mal so einen 25 Jahre alten, irgendwas aus den 80ern, dann mal so trinkst und denkst so, holla die Waldfee. Und daran hat sich nichts geändert. Vielen Dank.
Wirklich.
Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und seiner Crew möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and we wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein im Glas.